Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In dieser Folge sprechen wir über den Devisenmarkt. Dieser ist sehr bedeutsam für die globale Wirtschaft. Trotzdem werden nur wenige wissen, wie dieser Markt funktioniert und was dort gehandelt wird. Wir möchten heute einen kleinen Überblick geben.
Als Devisen bezeichnet man Zahlungsmittel in ausländischer Währung. Darunter fallen zum Beispiel Schecks, Zahlungsanweisungen, Bankguthaben und Wertpapiere. Weltweit wird mit ca. 160 Währungen gehandelt. Ein Blick auf die Handelsvolumina verrät, welche Währungen dabei am meisten gehandelt werden. Wenig überraschend sind es US-Dollar, Euro und Yen. Der Dollar hat aber die absolute Vormachtstellung, da fast alle Zahlungen für Öl, aber auch Metall, Gold und Silber in dieser Währung erfolgen und der Dollar als sicherer Hafen gilt.
Das heißt, um Öl kaufen zu können, benötigt man Dollar. Heute spielen aufgrund der Sanktionen indische Rupien beim russischen Ölexport eine wichtige Rolle. Wenn Europa jedoch vor dem Krieg Öl aus Russland kaufte, zahlte man in Dollar. Im Prinzip ist es ganz einfach. Der Devisenmarkt ist ein Finanzmarkt, auf dem eine Währung gegen eine andere gehandelt wird. Es ist der größte Markt, den es im Finanzmarkt gibt. Und dieser Handel erfolgt natürlich elektronisch. Also niemand muss Geldsäcke hin und her schleppen.
Werbung. Nur Reiche brauchen keinen Sozialstaat. Für alle anderen ist er einem Kapitalismus erkämpftes Sicherheitsnetz. Während die Ausgaben für Aufrüstung in die Höhe getrieben werden, kürzt die Ampel unterm Strich beim Sozialen. Heißt es also bald nichts für alle? Genau das ist der Titel des lesenswerten Buches von Patrick Schreiner, das diese Woche bei Brumaire, also dem Verlag vom Jacobin-Magazin, erschienen ist. Und das Vorwort stammt von jemandem, den wir ganz gut kennen.
Genau, es stammt von mir. Es war mir eine Freude, das Vorwort zu schreiben, denn das Buch handelt von Menschen, die für den Sozialstaat arbeiten. Sie pflegen, erziehen, versorgen, beraten, unterstützen, retten, begleiten Geburten und helfen in schwierigen Lebenslagen. Diese Menschen berichten über ihren Arbeitsalltag, über schöne und furchtbare Erlebnisse, über ihre Sicht auf die Probleme unseres Sozialstaats. Nichts für alle zeigt, was besser werden muss und was möglich wäre. Das Buch könnt ihr über den folgenden Link bestellen, jacobin.de/wohlstand. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung.
Werfen wir zunächst einen Blick in die Geschichte. Bereits in der Antike wurde eine Währung gegen eine andere getauscht, jedoch hatte sich noch kein Markt daraus entwickelt. Devisenmärkte gibt es erst seit dem Mittelalter. Interessanterweise wurde das Devisengeschäft durch das Zinsverbot, das sowohl Aristoteles als auch später der Koran aussprachen und das sowohl die islamische wie die christliche Welt prägte, enorm befeuert. Aristoteles war beispielsweise der Auffassung, dass der Zins etwas Unnatürliches sei und hier nur Geld aus Geld entstehe. Und diese Art von Erwerbskunst ist denn hiernach die widernatürlichste von allen, schreibt der Philosoph in seiner Staatslehre. Nach dieser Lehre darf man keine Zinsen auf Kredite nehmen, aber der Erfindungsreichtum war groß, um dieses Verbot zu umgehen. Man verlieh Geld und berechnete anscheinend keine Zinsen, aber man konnte dieses zu verleihende Geld zu einem Preis verkaufen, in dem die Zinsen, die man eigentlich nehmen wollte, enthalten waren. Also kleiner technischer Workaround. Man schuf ein Nebenprodukt, um mit der Kreditvergabe Gewinne machen zu können. So wurde der Wechsel erfunden, ein Wertpapier, das schon im Mittelalter Verwendung fand.
Der Wirtschaftswissenschaftler Marcello de Secco schreibt, die Tatsache, dass es sich bei Devisentransaktionen um Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten in Fremdwährung handelt und dass sich lange Zeit hinter einer Devisentransaktion verbergen musste, was ohne weiteres in einer Währung hätte abgewickelt werden können, trug schon früh dazu bei, die Devisentheorie zu einem komplizierten Geflecht zu verweben, da man erkannte, dass die Handelsströme nur einer der Faktoren sind, die die Devisenkurse bestimmen. Vermögenstransaktionen trugen offensichtlich mindestens ebenso viel zu ihrer Bestimmung bei. Das heißt, diese Wechsel haben oft nur inländische Kreditvergaben gegen Zinsen verschleiert.
Im Mittelalter brachte Italien die meisten Experten für Devisenhandel hervor. Das Römische Reich war fragmentiert. Italien bildete mit den Städten Florenz, Venedig und Genua zentrale Knotenpunkte für den Handel zwischen Europa und dem Orient, wodurch naturgemäß eine hohe Nachfrage nach Devisen entstand, um die Transaktionen zwischen den verschiedenen Wirtschaftsräumen abzuwickeln. Der Florentiner, eine vom 13. bis ins 16. Jahrhundert geprägte Goldmünze, war eine Art Leitwährung. Die italienischen Banker hatten europaweit einen enormen Einfluss, denn es war natürlich riskant, echte Goldmünzen oder andere Schätze quer über den Kontinent zu transportieren.
Die Banker hatten jedoch ein feingliedriges Clearingnetz aufgebaut, sodass von einem zum anderen Ort Überweisungen getätigt werden konnten. De Secco schreibt, Philipp II. Von Spanien vertraute in einem Brief seine Bestürzung darüber an, dass er nicht in der Lage war, die Devisenprobleme zu verstehen. Er hatte versucht, die Genueser loszuwerden, musste aber bald darauf einsehen, dass nur sie in der Lage waren, seinen amerikanischen Schatz von Spanien nach Flandern zu transferieren und so die Seemacht der Engländer zu umgehen. Seit dem 18. Jahrhundert ist die City of London der wichtigste Handelsplatz und auch noch heute werden die meisten Devisengeschäfte über London abgewickelt. Über 25% des Devisenhandels findet dort noch immer statt, obwohl inzwischen der Dollar und nicht das Pfund die Weltleitwährung ist und obwohl das britische Empire seine besten Tage seit Jahrzehnten hinter sich hat.
Circa 88% aller Devisentransaktionen werden in Dollar abgewickelt. Und der weltweite Devisenhandel wird zu circa 70% von 6 Geschäftsbanken und 4 Investmentbanken bestritten. Aber in gewisser Weise haben wir alle schon mal mit Devisen gehandelt, wenn wir in einem Land, das nicht zur Eurogruppe gehört, im Urlaub waren oder wir in einem Nicht-Euro-Land etwas online bestellt haben. Man kennt es ja auch so am Bahnhof oder an irgendwelchen Häfen gibt es dann so schöne Reisebanken, wo man zu ganz horrenden Kursen sich dann nochmal schnell die Fremdwährung holen kann. Und dann ist man so sehr darauf angewiesen oder teilweise auch an Flughäfen oder so, dass man so sehr darauf angewiesen, dass man das dann machen muss, obwohl man da wahrscheinlich 15-20% schlechter dasteht als beim eigentlichen Kurs. Ja, also ja. Das ist auch eine Art und Weise, Geld zu verlieren, wenn man da zu spät dran ist. Tatsächlich kann man aber auch als Kleinanleger mit Devisen handeln oder sagen wir besser spekulieren. Bis zur Jahrtausendwende konnten nur professionelle Anleger am Devisenhandel teilnehmen. Inzwischen steht da für jeden offen. Und wir empfehlen dazu die Arte-Doku Japans Kleinanlegerinnen im Devisenrausch. Die zeigt, wie besonders in Japan Frauen mit Devisen spekulieren, um möglichst schnell reich zu werden. Aber auch sonst findet man bei YouTube viele Glücksritter, die einem schnellen Reichtum am Devisenmarkt versprechen.
Wir geben hier bekanntlich keine Anlagetipps, wir wollen aber ausdrücklich davor warnen, hohe Risiken einzugehen beim Devisenhandel bzw. Forex Trading. Kann man nämlich schnell mehr Geld verlieren, als man eingesetzt hat. Das geschieht, wenn man mit einem Hebel arbeitet. Also wenn ich beispielsweise für 1000 Euro eine Währung kaufe und hoffe, dass ihr Wert steigt, dann kann ich damit zwar auch das eingesetzte Geld verlieren, wenn die Währung wider Erwarten fällt. Und maximal kann ich dann so viel verlieren, wie ich eingesetzt habe, nämlich 1000 Euro. Wenn die Währung um 20% fällt, habe ich 200 Euro verloren. Wenn ich nun aber mit einem hundertfachen Hebel arbeite, kann ich mit nur 1000 Euro Einsatz mir quasi Geld leihen, sodass ich mit 100.000 Euro spekuliere. Steigt die Währung, kann ich ein Vielfaches vom eingesetzten Betrag verdienen. Fällt allerdings die Währung um 20%, habe ich plötzlich einen Verlust von 20.000 Euro, obwohl ich nur 1.000 Euro eingesetzt habe. Das gibt's natürlich auch beim Aktienhandel, kann man auch mit Hebel arbeiten. Nur gerade beim Devisenhandel, wenn man sich da diese Videos ansieht, dann wird das einem immer schon so nahegelegt. Und da kann man mit einem ganz geringen Einsatz ganz schnell ganz reich werden. Ja, die Wahrheit ist halt nur, man kann halt auch mit ein klein bisschen Einsatz und dann mit einer Hebelwirkung entsprechend wahnsinnig viel Geld verlieren. Und dann hat man plötzlich Schulden.
Ja, also ist definitiv nicht zu empfehlen, da mit irgendwelchen Hebeln zu hantieren bei normalen Leuten. Im Regelfall weiß man es als Kleinaktionär oder kleiner Mann da am Börsenparkett, weiß man es nicht besser als der Markt. Und selbst wenn man es vielleicht besser weiß als der Markt, kann es immer noch sein, dass der Markt völlig anders handelt, als man es erwartet. Also von daher besser von so etwas die Finger lassen, ansonsten geht es schnell in die Privatinsolvenz. Auch wenn Kleinanleger immer häufiger am Devisenmarkt spekulieren, machen sie keinen bedeutenden Anteil am Markt aus. Die großen Akteure sind beispielsweise die Deutsche Bank oder Goldman Sachs. Circa 75% der Devisengeschäfte finden zwischen Banken statt. Täglich werden Währungen im Wert von 5,6 Billionen Euro gehandelt. Das ist eine erstaunliche Summe, wenn man bedenkt, dass es an der Aktienbörse nur 250 Handelstage im Jahr gibt, der Foreign Exchange Markt jedoch rund um die Uhr von Montag bis Sonntag geöffnet ist. Jetzt könnte man meinen, dieser Devisenhandel findet statt, weil so viel exportiert wird, also Waren in ausländischen Währungen bezahlt werden müssen. Interessanterweise aber werden jährlich weltweit Waren im Wert von 25 Billionen Dollar exportiert. Auch wenn es pro Export und Import mehrere Absicherungen gibt, kommt man nicht annähernd auf eine Summe, die dem Trillionen-Devisenmarkt entspricht. Wir sind hier also im Reich der Spekulation. Was die Kleinanlegerinnen in Japan tun, machen die professionellen Anleger im großen Stil. Zu ihnen gehören große Banken, Zentralbanken, Devisenbroker und international agierende Unternehmen.
Was aber geschieht nun bei Import und Export? Jörg Hufschmidt erklärt es in seinem Buch Politische Ökonomie der Finanzmärkte wie folgt. Importierende Unternehmen sichern sich gegen die Verteuerung der ausländischen Währung, in der sie die Waren bei Lieferung bezahlen müssen, dadurch ab, dass sie zum Zeitpunkt der Kauforder die fremde Währung zu einem bestimmten Kurs, der in die eigene Kalkulation eingeht, im Voraus, auf Termin, bei einer Bank gegen eine Gebühr kaufen. Das Risiko der Wechselkursänderung geht damit auf die Bank über.
Ja, alle Fragen sind damit höchstwahrscheinlich geklärt. Nein, wir geben mal ein praktisches Beispiel, um das greifbarer zu machen. Stellen wir uns vor, wir haben einen deutschen Autohersteller. Der exportiert Autos im Wert von 10.000 Euro in die USA. Der Wechselkurs zu diesem Zeitpunkt beträgt 1 Euro gleich 1 US-Dollar. Das heißt also, er bekommt dann 10.000 US-Dollar. Jetzt will dieser Autohersteller aber natürlich sicher sein, dass das in Euro später auch genauso viel wert ist wie zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Vertrag abschließt. Ja, also der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar kann sich ja permanent ändern. Das heißt, es besteht ein Wechselkursrisiko. Und um sich gegen dieses Risiko abzusichern, kann er jetzt zum Beispiel zur Bank gehen und eine Wechselkurssicherung abschließen und sagen, guck mal, wir machen einen Terminkontrakt und die Bank verpflichtet sich zu einem späteren Zeitpunkt diese 10.000 Dollar in 10.000 Euro zu tauschen. Und durch diesen Terminkontrakt sichert sich der deutsche Exporteur einen festen Wechselkurs für den Betrag, den er erhalten wird, wenn er die Autos in die USA exportiert.
Ja, und die Banken machen solche Geschäfte natürlich nicht gratis, sondern verdienen zum einen an den Gebühren und Provisionen, zum anderen durch den Spread, der zwischen dem Ankaufs- und dem Verkaufskurs entsteht. Also mit Spread ist Folgendes gemeint, die Bank kauft beispielsweise 1 Euro für 1 Dollar. Wenn die Bank jedoch 1 Euro dann verkauft, dann nimmt sie 1,05 Dollar dafür. So hat die Bank also 5 Cent Gewinn gemacht. Die Differenz zwischen diesen beiden Kursen ist der Gewinn, den die Bank durch den Handel dann mit Währungen erzielen kann.
Man kann sich jetzt fragen, wozu das Ganze ist, hat erstmal einfach nur die Rolle einer Versicherung. Wir kennen das auch schon früher von Termingeschäften. Wir hatten das schon mal erklärt, dass man das in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft hat, dass also meinetwegen ein Bauer sich absichern will gegen veränderte Preise auf dem Weltmarkt für Korn. So, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und deshalb schließt er dann eine Versicherung darauf ab. Und das ist eigentlich immer so eine Art Wette in die Zukunft. Also das heißt, das ist dann die Frage, wer wird am Ende den Verlust davontragen? Also es könnte zum Beispiel sein, dass der Bauer, hätte er sich einfach dem Weltmarktpreis angepasst, am Ende deutlich mehr Geld verdient hätte. Es kann aber auch umgekehrt laufen, wie wir eben von dir vorgerechnet bekommen haben, beim Thema Kleinanleger. Es kann auch sein, dass man sehr viel Geld verliert. Und um sich dagegen abzusichern, greift man zu solchen Versicherungen. Und für die Bank ist es natürlich so, die können das kalkulieren, mit welchen Wechselkursschwankungen es Pi mal Daumen zu rechnen. Das heißt, da kann man davon ausgehen, gut, im Regelfall werden die Plus machen. Zusätzlich bekommen sie dann ja immer noch so einen gewissen Spread, vielleicht auch darüber hinaus noch irgendwelche Gebühren. Also selbst wenn hier und da mal ein Geschäft zu Ungunsten der Bank ausgeht, wird die natürlich über längere Zeit damit Gewinne machen. Und für die Unternehmen hat es einfach erstmal den Vorteil der Sicherheit. Ja, das ist einfach das, was da ganz entscheidend ist. Also da geht es erstmal um Sicherheit. Und da ist man dann auch bereit, einen geringen Prozentsatz zu zahlen, wenn man dafür weiß, dass man nicht auf einmal von einer, weiß nicht, 15-prozentigen Wechselkursänderung betroffen ist. Auch wenn es unwahrscheinlich klingen mag erstmal.
Ja, also man sieht, Import-Export in verschiedene Währungsräume kostet Geld. Man muss sich also in irgendeiner Weise absichern und darauf fußt ja auch das Projekt Euroraum und EU, dass man natürlich möchte, dass man also innerhalb Europas genau diese Hemmnisse nicht hat, dass man nicht also ständig irgendwelche Termingeschäfte machen muss, wenn man ja, ich nehme natürlich mein Lieblingsbeispiel Champagner aus Frankreich importiert. Das geht dann alles mit dem Euro natürlich viel leichter. Und tatsächlich ist dann mit der Einführung des Euros auch sehr viel an Devisenhandel weggefallen. Aber naja, dadurch, dass man sehr viele andere Produkte dann noch dranhängen kann, hat der Devisenhandel als Ganzes zugenommen. Und man kann sich jetzt aber trotzdem fragen, warum kommt es überhaupt zu Kursschwankungen? Warum bekommt man für einen Euro mal 30 türkische Lira oder 26 Lira an einem anderen Tag? Es liegt nahe, dass Forex Trading dann auch mit einem Glücksspiel zu vergleichen. Jedoch muss man hier den Unterschied klar machen. Beim Roulette, da fällt die Kugel zufällig auf Rot oder Schwarz, während es schon Gründe hat, weshalb eine Währung auf- oder abwertet. Diese Gründe können aber für den Laien, aber auch für die Profis im Dunkeln liegen. Einfach zu verstehen ist, dass im Katastrophenfall, zum Beispiel bei Terroranschlägen oder bei politischer Instabilität, die Währung an Wert verliert. Das heißt, die Nachfrage nach dieser Währung sinkt in der Regel. Nur beim Dollar ist das etwas anders. Selbst eine Inlandskrise in den USA kann dazu führen, dass sich Anleger in den Dollar flüchten. Denn wo sollten sie sonst auch hin?
Klammern wir diesen Fall aber einmal aus. Beim Devisenmarkt geht es um Informationen, die den Wechselkurs beeinflussen. Legendär ist die Brieftaube, die ins Haus Rothschild flatterte, um über den Ausgang der Schlacht von Waterloo zu informieren. Heute geht das alles rasend schnell und die Informationen werden automatisiert ausgewertet. Es muss aber nicht immer gleich ein Krieg sein, der die Wechselkurse bewegt. Hat ein Land ein gutes Wirtschaftswachstum, ist die Währung beliebt. Zugleich kann mit einem starken Wirtschaftswachstum aber auch mittelfristig eine Abwertung der eigenen Währung einhergehen, da die Nachfrage nach importierten Gütern und Dienstleistungen steigen könnte. Das heißt, das würde dann zu einem Anstieg des Handelsbilanzdefizits führen, da mehr ausländische Waren und Dienstleistungen importiert werden als exportiert werden. Ein höheres Handelsbilanzdefizit kann dann wiederum den Wert der eigenen Währung drücken, da mehr von der eigenen Währung in fremde Währung eingetauscht wird, also ein höheres Angebot der eigenen Währung auf dem Devisenmarkt entsteht.
Es gibt also realwirtschaftliche Hintergründe, von denen sich der Devisenhandel abspielt. Allerdings ist es wie beim Aktienmarkt ein von Erwartungen getriebener Markt. Wenn Analysten erwarten, dass künftig diese oder jene Volkswirtschaft in die Krise geraten könnte, sinkt die Nachfrage nach der Währung. Wie gesagt, der Wechselkurs gibt an, wie viel von der jeweils inländischen Währung nötig ist, um dafür einen bestimmten Betrag einer anderen Währung zu erhalten. Und Stand heute benötige ich 93 europäische Cent, um einen Dollar zu bekommen. Diese Kurse schwanken beim Verhältnis von Euro und Dollar jedoch lange nicht so stark wie jetzt zum Beispiel bei der türkischen Lira. Vor einem Jahr erhielt man für einen Euro 21 Lira. Inzwischen würde man 34 Lira erhalten.
Der Devisenmarkt wurde auch deshalb so wichtig, weil es ständig zu Schwankungen kommt. In den 70er Jahren hob bekanntlich Richard Nixon die Golddeckung auf. Damit waren dann die Wechselkurse viel stärker dem Markt überlassen, denn vorher war es ja so, der Dollar war ans Gold gebunden, die restlichen Währungen an den Dollar. Und das stärkte aber bemerkenswerterweise dann den Dollar. Also eigentlich wollte man ja auch so ein bisschen wegkommen da von dieser Position, eigentlich der Anker der Welt zu sein mit dem Dollar. Das Gegenteil ist passiert. Es ist eine Krisenwährung, in die sich immer alle flüchten, wenn irgendwo ein Krieg oder eine Pandemie ausbricht. Und in den Jahrzehnten danach wuchsen dann die Devisenreserven. Allein von 2000 bis heute fand eine Verzehnfachung statt und auch der Handel mit Devisen nahm deutlich zu. China ist tatsächlich das Land, das die meisten Devisenreserven hält. Es sollen 3,2 Billionen US-Dollar sein. Danach kommt Japan mit 1,2 Billionen und die Schweiz mit knapp 900 Milliarden Dollar. Die USA hat vergleichsweise nur wenige Devisen, die Höhe beträgt 246 Milliarden. Der Grund dafür ist, dass der Dollar ohnehin die Weltleitwährung ist und man diesen selbst drucken kann. Man benötigt vielleicht ein paar Euro, aber Energieimporte kann man ja auch in Dollar zahlen.
Hans-Günther Hilpert von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt zu China: Peking betrachtet diese Anlagen als ineffizient, verlustträchtig und politisch demütigend. Dabei hält China als große weltwirtschaftlich exponierte Volkswirtschaft den weltweit höchsten Bestand an Dollar-Währungsreserven und wähnt sich aufgrund des damit verbundenen schwer ausrechenbaren Vermögensrisikos in einer Dollarfalle. Schlimmstenfalls müsste die Volksrepublik es hinnehmen, dass sich die USA durch eine expansive Geld- und Fiskalpolitik ihrer monetären Verpflichtung gegenüber dem Ausland entledigt. Nun, die Kommunistische Partei reguliert den Devisenmarkt, um den Kapitalfluss sowohl der inländischen als auch der ausländischen Währung zu kontrollieren. Und damit verhält man sich natürlich sehr anders als jetzt beispielsweise die USA.
Dies geschieht etwa durch Genehmigungsverfahren oder durch Obergrenzen für Devisenbewegungen. Obwohl China seit einigen Jahren eine gewisse Flexibilität zugelassen hat, interveniert die Zentralbank weiterhin aktiv am Devisenmarkt, um den Wechselkurs innerhalb bestimmter Bandbreiten zu halten. Momentan sind maximal 2% Schwankungen erlaubt. Hingegen verfügen Dollar und Pfund über flexible Währungskurse, das heißt, deren Wert wirkt am Markt bestimmt. Hilbert schreibt, letztendlich bleibt Chinas Wechselkurspolitik dollarzentriert. Der von der PBOC designierte Währungskorb wird vom Dollar und Währungen aus dem Dollarraum dominiert. Deshalb hält China so viele Dollarreserven, überdies führt das Land strenge Kapitalkontrollen durch, die den Abfluss von Kapital aus dem Inland begrenzen sollen. Die Konvertibilität des Renminbi wurde zwar in den vergangenen 20 Jahren liberalisiert, sie bleibt aber im Vergleich zum Dollar oder Pfund eingeschränkt. Die politische Führung fürchtet sonst Kontrollverluste. Damit wird aber auch der Renminbi so schnell keine weit verbreitete Reservewährung werden. Die EZB hält derzeit 500 Millionen Euro in Renminbi. Die gesamten Währungsreserven der EZB liegen bei immerhin 80 Milliarden Euro. Das ist also fast nur symbolisch zu verstehen.
Jetzt haben wir schon gesagt, dass die eigentlichen Import-Export-Geschäfte nicht die Hauptrolle am Devisenmarkt spielen. Jörg Hufschmidt bestätigt das. Er schreibt, Banken, die sich auf den Devisenhandel spezialisiert haben, untermauern dieses Geschäft durch eine wachsende Menge neuer Finanzprodukte, wie zum Beispiel Swaps, Risikomanagement und die verschiedensten Arten von Währungsoptionen. Deren offizieller Zweck ist es, Währungsabsicherungen auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden bezogen sozusagen maßgeschneidert zur Verfügung zu stellen. Optionen aber bieten mehr. Sie verschaffen die Aussicht auf zusätzliche Profite, die durch Änderung der Wechselkurse zustande kommen. Also das haben wir ja ganz häufig im Finanzsektor, dass man ein Produkt hat, das erstmal einen Sinn erfüllt und dann gibt es sehr viel, was daran angedockt wird, mit dem man auch Geschäfte machen kann, und da das aber dann alles so verflochten ist, erfüllt eigentlich auch das Nebenprodukt dann einen gewissen Sinn. Ja, also das ist dann alles so miteinander vernetzt, dass man es kaum lösen kann, und wir können jetzt auch uns mal ein berühmtes Beispiel ansehen, wie also jemand Einzelnes hingeht und einfach gegen eine Währung spekuliert, und da spielt der Devisenmarkt dann eine entscheidende Rolle.
Ja, am 16. September 1992 wettete George Soros gegen das britische Pfund und die Bank of England. Soros sowie andere Spekulanten hielten die britische Währung für stark überbewertet aufgrund der schwachen Wirtschaftsleistung Großbritanniens. Die Briten waren 1990 dem European Exchange Rate Mechanism beigetreten. Damit durfte das Pfund nur innerhalb eines engen Rahmens schwanken, und zudem wurde das Pfund von der Bank of England stark gestützt. Die Briten wollten, indem sie ihre Währung wiederum nicht abwerteten, an billige Importe kommen, und Soros sah, dass dies nicht lange durchzuhalten ist. Was machte er also? Er lieh sich ein paar Milliarden Pfund bei britischen Banken, er kaufte dafür deutsche Mark und französische Franc, und die Briten mussten bald darauf den European Exchange Rate Mechanism verlassen, und das Pfund verlor an Wert. Zum Beispiel 15% gegenüber der D-Mark. Und Soros gewann so eine Milliarde Dollar, denn er konnte nun die Milliarden D-Mark und den Franc gegen deutlich billigere Pfund wieder umtauschen. Nehmen wir an, er hätte sich 5 Milliarden Pfund erst geliehen, damit Franc und D-Mark gekauft. Der Pfund hätte dann an Wert verloren, sodass er nun für den Rückumtausch, sagen wir mal, 6 Milliarden Pfund bekommen würde, Verzeihung. Und somit hätte er eine Milliarde Pfund Gewinn gemacht. Angeblich soll die Summe jedoch noch höher gewesen sein.
Ja, was wir hier ganz gut sehen können, ist, dass also diese Einschätzung dann im Nachhinein sich als richtig herausgestellt hat. Also Soros hatte recht und sagte, irgendwas stimmt da nicht. Der Pfundkurs ist so hoch, das stimmt, also das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, der ist überbewertet. Die Frage ist also, die sich daran anschließt, haben diese Devisenspekulationen eine Funktion? Darüber wird sehr gestritten. Es gibt jemand, der hat da eine klare Meinung zu, nämlich Milton Friedman. Er argumentiert in seinem Aufsatz The Case of Flexible Exchange Rates, dass flexible Wechselkurse es den Ländern ermöglichen, sich besser an wirtschaftliche Schocks anzupassen. Außerdem hält er Deviseninterventionen, die bei festen Wechselkursen erforderlich sind, für ineffizient. Vor allem aber hält Friedman den Devisenmarkt mit Angebot und Nachfrage für das beste Mittel, um den Wechselkurs einer Währung zu bestimmen. Folglich hätte George Soros Friedmans, folglich hat Soros Friedmans Theorie in die Tat umgesetzt, indem er den künstlich gestützten Wechselkurs attackierte und damit die Kräfte des Marktes entfesselt hat, die dann entschieden haben, was denn nun die britische Währung wirklich wert ist und was nicht.
Ja, und heute ist es so, dass eher Schwellenländer versuchen, die Wechselkurse zu stützen, weil der freie Markt für sie schnell ruinös werden könnte. In einer DIW-Studie heißt es, die Europäische Zentralbank interveniert praktisch nicht auf Devisenmärkten, sondern lässt die Wechselkurse frei schwanken. In Schwellenländern dagegen setzen Notenbanken dieses Instrument fast jeden dritten Tag ein. Also das tägliche Nettovolumen der Nationalbanken, das für Devisenhandel benutzt wird, beträgt insgesamt 50 Millionen US-Dollar und macht damit nur einen ganz kleinen Bruchteil der gehandelten Devisen aus. Ist also alles in bester Ordnung? Nein, sagt zum Beispiel Ulrike Herrmann. Sie schlug 2014 in der Taz vor, die Devisenspekulationen zumindest zwischen den USA und der EU zu beenden, denn durch Wechselkursschwankungen seien Importe bzw. Exporte mal 25% teurer, mal 25% billiger. Dagegen sei das, was durch Freihandelsabkommen wie TTIP an Ersparnissen entstehen soll, Kleingeld.
Ja, also bei TTIP geht es ja darum, so ein paar Zollbarrieren abzubauen und dann wird das ja so gerechnet, da kann man 3% oder 4% sparen. Und sie sagt, naja, diese Importe, Exporte, da ist doch wirklich was los, weil diese Kursschwankungen so wild sind und dafür verantwortlich sei dieser Billionen, täglich billionenschwere Devisenmarkt. Und sie schreibt, es würde reichen, wenn die großen Zentralbanken zusammenarbeiteten. Also die amerikanische Fed, die Bank of England, die Europäische Zentralbank und die japanische Notenbank. Diese vier müssten immer eingreifen, wenn die Währungskurse nicht mehr der Realität entsprechen.
Schauen wir jetzt zum Schluss noch auf ein recht aktuelles Beispiel, um die Relevanz des Devisenmarktes zu begreifen. In einem Aufsatz zur Krisenbewältigung während des ersten Corona-Lockdowns erklärte Adam Tooze, im März, als Europa und die USA das Ausmaß der Covid-19-Pandemie zu begreifen begannen, gerieten Investoren in Panik. Die Finanzmärkte stürzten ab. Die Flucht war so heftig, dass das normale Funktionieren der Märkte in der zweiten und dritten Märzwoche mehrmals in Frage gestellt wurde. Die Kurse der US-Staatsanleihen, der ultimativen sicheren Anlage für Anleger auf der ganzen Welt, schwankten erratisch, als die Fondsmanager auf der Suche nach Bargeld alles verkauften, was sie verkaufen konnten. Auf dem Devisenmarkt, durch den normalerweise täglich mehr als 6 Billionen Dollar wirbeln, verlief der Handel in eine Richtung. Von jeder Währung der Welt in den Dollar. Kein Markt kann lange so funktionieren.
Das hatte hochproblematische Folgen und Tooze schreibt, der Dollar schoss in die Höhe und drohte, diejenigen zu erdrücken, die sich Dollar geliehen hatten. Um die Welle der panikartigen Verkäufe zu stoppen, hat die Fed alle wichtigen inländischen Kreditmärkte gestützt. Gleichzeitig hat sie Dollarliquidität über das Netz der Liquiditätsswap-Linien auf die wichtigsten Zentren der globalen Finanzwelt ausgeweitet. Diese Swap-Linien ermöglichen es einem inneren Kreis von 14 Zentralbanken, ihre Währungen in Dollar zu tauschen. Was also war geschehen? Entscheidend waren diese Swap-Linien. So werden Vereinbarungen zwischen Zentralbanken verschiedener Länder bezeichnet, um kurzfristige Liquidität in Form von Währungen bereitzustellen.
Also diese Swap-Linien ermöglichen es den Zentralbanken, Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs zu tauschen und somit den Zugang zu Fremdwährungen zu erleichtern. Durch solch ein massives Eingreifen der Fed, also durch solche Swap-Linien, konnten Engpässe auf den Devisenmärkten vermieden werden und damit die Stabilität des gesamten Finanzsystems gewährleistet werden.
Wir sehen also, in einer richtigen Krise kann man sich nicht auf Milton Friedmans Markt verlassen. Das hätte tatsächlich den gesamten Finanzmarkt und mit ihm den globalen Handel in den Abgrund geführt. Die Fed musste also einschreiten. Sie war tatsächlich die Retterin in der Not.
Nun möchten wir noch darauf hinweisen, dass Wolfgang am 15. Mai an der Uni Göttingen ist. Dort wird John Fords Meisterwerk Der schwarze Falke gezeigt und Wolfgang hält einen Vortrag. Außerdem wird er am 25. Mai am Staatstheater Wiesbaden über Richard Wagners Ring sprechen.
Ole wiederum ist am 16. Mai in Berlin, um im Brechthaus mit Sabine Nuss und Jonna Klick über Enteignung, Sozialisierung und Eigentum zu sprechen. Außerdem ist er am 25. Mai in Magdeburg, um im Zuge der Ostdeutschland-Konferenz über Möglichkeiten und Grenzen von Genossenschaften zu sprechen. Alle Veranstaltungslinks findet ihr in der Episodenbeschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!